Der Kar-Samstag. Der Kar-Samstag, althochdeutsch Kara, bedeutet Klage, Kummer, Trauer, ist der Tag der Grabesruhe des Herrn und seines Abstiegs in die Unterwelt. Der Kar-Samstag ist der zweite Tag des österlichen Triduums. Traditionell ist er ein stiller Tag. Und trotzdem liegt in der Stille schon die verhaltene Erwartung der kommenden Auferstehung Christi. Wie am Karfreitag schweigen die Kirchenglocken, es finden keine Gottesdienste statt, der Kirchenraum ist schmucklos. In einigen Kirchen ist ein heiliges Grab aufgebaut oder ein Bild des im Grabe ruhenden Christus zur stillen Verehrung durch die Gläubigen aufgestellt. Am Vormittag werden in den Kathedralkirchen die feierlichen Karmetten gefeiert. Stille Samstag endet mit dem Beginn der Osternachtfeier, die bereits zur Liturgie des Ostersonntags gehört.
Am Trauersamstag, wie man übersetzend sagen könnte, oder auch am stillen Samstag, verweilt die Kirche am Grab des Herrn, betrachtet sein Leiden, seinen Tod und seinen Abstieg in das Reich des Todes und erwartet mit Fasten und Gebet seine Auferstehung. Dabei wird keine eucharistische Liturgie, sondern nur die Liturgie des Stundengebets gefeiert. Auch der Karsamstag hat in der Offiziumsordnung sein eigenes Gesicht. Für die private Andacht der Gläubigen kann ein Bild Christi im Grab ruhend oder zum Reich des Todes hinabsteigend das Geheimnis des Karsamstags veranschaulichen.
Maria hält nach dem Tod des Sohnes seinen herabgenommenen Leichnam in ihrem Schoß. Ein Bild, das die Betrachter immer schon aufs Tiefste angerührt hat. Ausdruck der daraus erwachsenen Frömmigkeit ist das Vesperbild oder die Pietà. Die Evangelien erzählen nichts darüber, was die Gottesmutter in diesem Moment durchgemacht und erlitten hat. Es scheint so, wie wenn die Evangelisten mit ihrem Schweigen darüber dem Schmerz der Mutter, ihren Gefühlen und ihren Erinnerungen Respekt zollen wollten. Oder es könnte auch sein, dass sie sich einfach nicht dazu befähigt erachtet haben, Worte zu finden, um das alles auszudrücken. Nur die jahrhundertelange Verehrung dieses Geschehens hat uns das Bild der Pietà durch all die Zeit hindurch erhalten. Mach, dass mich sein Kreuz bewache, dass sein Tod mich selig mache, mich erwärm sein Gnadenlicht. Lass dann meine Seele erben deines Himmels Seligkeit. Am heutigen Tag gedenkt besonders die Volksfrömmigkeit der Grablegung Jesu. Mancherorts wird ein heiliges Grab gestaltet und das stille Gebet davor gepflegt. Betrachten wir diese 14. Station des Kreuzwegs wiederum mit Gedanken des Heiligen Vaters. Jesus, der Geächtete und Geschändete, wird ehrenvoll in ein neues Grab gelegt. Nikodemus bringt 100 Pfund einer Mischung aus Myrrhe und Aloe, die einen kostbaren Geruch ausströmen sollen. Es ist nun wie bei der Salbung in Bethanien, ein Übermaß, das uns an die verschwenderische Liebe, an den Überfluss der Liebe Gottes erinnert, die sich in der Hingabe des Sohnes zeigt. Gott verschwendet sich selbst. Wenn Gottes Maß der Überfluss ist, sollte auch uns für Gott nichts zu viel sein. So hat es uns Jesus selbst in der Bergpredigt gelehrt. In der Stunde der Grablegung beginnt sich aber vor allem das Wort Jesu zu erfüllen. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Jesus ist zum gestorbenen Weizenkorn geworden. Von dem gestorbenen Weizenkorn her beginnt die große Brotvermehrung, die bis zum Ende der Welt anhält. Er ist Brot des Lebens, das im Überfluss für alle Menschheit reicht und ihr die Nahrung gibt, das, wovon der Mensch in Wahrheit lebt, das ewige Wort Gottes, das Fleisch und so Brot geworden ist für uns durch Kreuz und Auferstehung hindurch. Über dem Begräbnis Jesu leuchtet das Geheimnis der Eucharistie.
Der Evangelist Matthäus berichtet in Matthäus 27, Vers 62 bis 66, wie die Hohepriester und Pharisäer am Tag nach Jesu Tod zu Pilatus gingen und ihn aufforderten, das Grab bewachen zu lassen. Sie erinnerten sich daran, wie Jesus prophezeite, dass er 3 Tage nach seinem Tod auferstehen würde, und sie befürchteten, dass die Jünger den Leichnam stehlen und behaupten könnten, Jesus sei tatsächlich auferstanden. Also stellte Pilatus Wachsoldaten zur Verfügung und der Eingang zum Felsengrab wurde versiegelt.
Von der Aussage des Glaubensbekenntnisses hinabgestiegen in das Reich des Todes, früher übersetzt mit abgestiegen zu der Hölle, die das Geheimnis des Karsamstags bezeichnet, sagt Benedikt XVI., niemand könne ausmessen, was das im Letzten heißt. Das eigentliche Rätsel dieses Tages sei die Verborgenheit Gottes in dieser seiner Welt.
Karsamstag, Tag des Begräbnisses Gottes, ist das nicht auf eine unheimliche Weise unser Tag? Fängt unser Jahrhundert nicht an, zu einem großen Karsamstag zu werden, einem Tag der Abwesenheit Gottes, an dem auch den Jüngern eine eisige Leere ins Herz steigt, sodass sie beschämt und verängstigt sich zum Heimweg rüsten und auf ihrem Emmausgang dumpf und verstört sich in ihre Hoffnungslosigkeit hineinbohren, gar nicht bemerkend, dass der Todgeglaubte in ihrer Mitte ist. Gott ist tot und wir haben ihn getötet. Haben wir eigentlich bemerkt, dass dieser Satz fast wörtlich in der Sprache der christlichen Überlieferung vorhanden ist? Dass wir oft genug in unseren Kreuzweggebeten schon Ähnliches gelallt haben, ohne den erschreckenden Ernst, die unheimliche Wirklichkeit des Gesagten zu gewahren. Wir haben ihn getötet, indem wir ihn ins Gehäuse veralteter Denkgewohnheiten einschlossen, indem wir ihn in eine Frömmigkeit verbanden, die wirklichkeitslos war und immer mehr zur devotionellen Phrase oder zur archäologischen Kostbarkeit wurde. Wir haben ihn getötet durch die Zweideutigkeit unseres Lebens, die ihn selbst verdunkelte. Denn was könnte Gott fragwürdiger machen in dieser Welt als die Fragwürdigkeit des Glaubens und der Liebe seiner Gläubigen?
Der Heilige Vater Emeritus verweist uns aber auch auf die Bedeutung des Kreuzes. Die Karsamstagsliturgie erinnere an das Kreuzbild der alten Kirche, an das Kreuz, das von Lichtstrahlen umgeben, ebenso sehr Zeichen des Todes wie der Auferstehung ist.
Wenn wir heute betend auf das Kreuz hinschauen, sehen wir darin meist ausschließlich einen Verweis auf die geschichtliche Passion des Herrn auf Golgotha. Aber der Ursprung der Kreuzesfrömmigkeit ist ein anderer. Die Christen beteten nach Osten gewendet zum Zeichen ihrer Hoffnung darauf, dass Christus, die wahre Sonne, aufgehen werde über der Geschichte, zum Zeichen also ihres Glaubens an die Wiederkunft des Herrn. Das Kreuz ist zunächst mit dieser Ostung des Gebetes eng verbunden. Es wird dargestellt gleichsam als das Feldzeichen, das dem König bei seiner Ankunft vorangetragen wird. Im Kreuzbild ist geradezu die Spitze des Zuges schon in der Mitte der Betenden angelangt. So ist für die frühe Christenheit das Kreuz vor allem Zeichen der Hoffnung.
Des Königs Fahne weht empor. Es leuchtet auf das geheimnisvolle Kreuz, an dessen Balken der Schöpfer allen Fleisches in seinem Fleische hing.
schöner Baum, wie stehst du ganz im königlichen Purpurglanz. O edler Stamm, o hoher Wirt, dass dich so heil'ge Last beschwert. Für uns Christen ist das Kreuz das Zeichen des Sieges über den Tod durch den Gehorsam des Gottessohnes und des Sieges der Liebe über die Sünde durch das freiwillige Erlösungsopfer. Der heilige Augustinus schreibt dazu: Der Sohn Gottes stieg herab vom Himmel und durch den Tod befreite er uns vom Tod. Vom Tod überwältigt, überwältigte er den Tod. Er hängte den Tod am Kreuz auf und befreite uns, die wir den Tod verdient haben. O Kreuz, sei hochgebenedeit in deine Siegesherrlichkeit. Zunichte machte Jesu Tod der Menschen Sünde, Schuld und Not. Im Kreuz, zu dem wir als Siegeszeichen aufschauen dürfen, ist allein das Heil zu finden. O heil'ges Kreuz, sei uns gegrüßt, du einz'ge Hoffnung dieser Welt, die du im Kreuz errettet hast, bewahre sie in Ewigkeit. Unser Hymnus endet mit den Versen: Dich, dreifaltiger Gott, Quelle des Heils, lobt jeglicher Geist. Verleihe denen, die du mit dem Sieg am Kreuz beschenkst, deinen Lohn.
Wenn wir jetzt unseren Blick auf die Gottesmutter und ihre Rolle als Miterlöserin im Heilswerk Jesu Christi richten, dann kommen wir nicht vorbei an dem eindrucksvollen Hymnus Stabat Mater Dolorosa, der Maria unter dem Kreuz stehen und leiden sieht, dessen Bilder aber auch für die Stunden des Hoffens und Erwartens Mariens nach dem Geschehen am Karfreitag stehen.
Um unserer Sünden willen hat sich Christus erniedrigt und ist gehorsam geworden bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Halleluja.